Also worum es mir geht, ist, Person sein heißt Selbststand, Verantwortlichkeit. Das ist nicht, das wird nicht gehabt, sondern das ist man. Die Person hat alles, aber die Person kann nicht gehabt werden. Das ist das, was also ganz wichtig ist in diesen Diskussionen. Und deswegen besteht Jesus nicht aus zwei Personen, einer menschlichen Person und einer göttlichen Person, sondern er ist nur eine Person, und diese eine Person hat, jetzt hat man diesen Ausdruck dann Natur jetzt dafür genommen, also das Wesen. Natur heißt das Wesen, insofern es das Prinzip der Dynamiken einer Person ist. Das heißt Natur. An sich heißt Natur, Natura nasci, geboren werden, auch das Geburtsglied ist das, also Geschlechtsglieder heißen auch Natura oder so, aber an sich ist hier gemeint Natura als das Wesen eines lebendigen Wesens, das Was-Sein eines lebendigen Wesens. Das ist mit Natur hier gemeint. Also nicht die Natur, die um uns herum ist jetzt da, sondern jetzt diese Natur hier in diesem Sinn, das Was-Sein, also der Person. Und wir sind ganz und gar geschaffen nach unserem Das wie nach unserem Was. Und natürlich auch unser Wer-Sein ist geschaffen. Es ist also nicht so, dass wir seit Ewigkeit schon als Wer da oben im Himmel sind und haben nicht aufgepasst und sind da von der Wolke gepurzelt. Nicht? Sondern wir waren eben nicht. Wir waren immer schon im Blick Gottes von Ewigkeit her. Das ist völlig klar, weil es für ihn ja, für ihn selbst kein Zeit- und kein Zeitverhältnis gibt. Aber er hat natürlich die Zeit vor sich, davon ist er ja nicht ausgeschlossen. Sodass man also sagen muss, so wie das ist mein Lieblingsweihnachtslied, wo das extra vorkommt, als ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren, heißt es da, und hast mich dir also ausgewählt und ausgesucht. Als ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast noch, ehe ich war, mich auserkoren. So ähnlich geht es da weiter. Also diese Form, ich werde von Ewigkeit her gewollt, aber ich bin nicht seit ewig. Sondern ich bin seit, ja eben, jetzt fast 70 Jahren, 80 Jahren. Ne? Also das ist der Einschnitt. Und deswegen ist also am Menschen überhaupt nichts ungeschaffen. Sondern er ist ganz und gar geschaffen. Das Geschaffenwerden selber ist natürlich nicht etwas, was ich habe, sondern was mir begegnet. Genau wie man nicht sagen kann, ich besitze das Geliebtsein oder das Anerkanntsein oder das Gehasstwerden. Das sind Prädikate über mich, aber keine Eigenschaften. Das kann ich nicht eine Eigenschaft nennen, das dorthin gehört. Und das ist die Gefahr in der scholastischen Theologie, dass das oft so formuliert wurde. Deswegen hat dann Luther sehr drastisch formuliert, die Gnade ist nicht wie die grüne Farbe auf dem Brett. Das Geliebtsein ist nicht wie eine Eigenschaft mit meiner Haarfarbe oder meinem Körpergewicht oder dergleichen. Sondern das ist nichts, was ich habe, sondern das ist eben ein Prädikat, was mir zukommt. Das ist wichtig. Und so dass wir also ganz und gar geschaffen sind von Gott und sind jetzt über unsere Geschöpflichkeit nochmal hineingenommen, was auch von Anfang an gedacht war, aber eben durch die Taufe dann ausdrücklich geschieht, dass wir hineingenommen werden in dieses innergöttliche Verhältnis zwischen den Personen. Und das nennt die klassische Tradition, nennt das heiligmachende Gnade, die dorthin gehört, dass wir also hier Brüder und Schwestern Christi sind, aber eben, wie dann die Theologie versucht zu sagen, adoptiert. Also wir sind nicht natürliche Brüder, er ist der Eingeborene, das heißt der Einziggeborene. Und ist nicht also, er ist zwar der erste von vielen Brüdern, aber die sind nicht ihm vergleichbar. Er sagt nicht, also natürlich, wir sind nicht einfach gleiche Brüder, das drückt sich so aus, dass wir eben sagen, Bruder und Herr. Mein Bruder und Herr, dass also beides zum Ausdruck kommt hier. Und dieses Verdanktsein darf man keinen Moment vergessen, weil das ja ein Grund ist, gerade nochmal, je mehr man hat, das ist beinahe so wie in der großen Wirtschaft, je mehr man hat, desto mehr schuldet man. Und je mehr man schuldet, desto mehr hat man. Also der Reichtum besteht aus Schulden. Weil wir alles, was wir haben, so heißt das, schreibt der Paulus, was hättest du, was du nicht bekommen hättest? Das ist genau der Punkt. Alles, was wir haben, haben wir bekommen. Und je mehr wir haben, desto mehr Grund zum Dank haben wir. Bitte?
Also aus meiner Erfahrung heraus, nicht, dass ich bin, ausschließlich Gott, Gottes Wort zuordne. Der einzige Ich bin da, ist Gott. Und darin verbleibe, dann wird mein Menschsein erfüllt von Gott her. Das Ich bin da, kann ich letztlich nur in Gott sagen. Also ich bin da, sonst wird das Ich ein Begriff. Also
nicht mehr. Ja, ich meine, da wir es alle nicht ausdrucken können, drücken Sie so aus, wie Sie wollen. Mir ist nur wichtig, dass zugleich das, wie ich sage, mitgedacht werden muss, sonst wird es nämlich heretisch, was Sie dann sonst sagen. Das heißt, ich muss genau festhalten, wenn ich nicht wäre, hätte Gott ja gar nichts geschaffen. Das klingt im ersten Moment so demütig, im zweiten habe ich Gott runtergeputzt. Ja, ich bin nicht bloß ein Gefäß. Warum soll er Gefäße machen? Ich bin ja nicht ein Gefäß, sondern ich bin jemand, denn er liebt mich. Ich liebe nicht das Gefäß, ich liebe nicht die Flasche, sondern den Wein.
Ihr Ich ist auch ein geschaffenes Gefäß.
Nein, ich bin nicht bloß Gefäß. Ich bin ich selbst erstmal, unabhängig von allen Gefäßen. Sondern ich bin ja gemeint von ihm. Ich bin nicht als Mittel da. Gefäß ist ein Mittel, um was zu fassen und einzufüllen. Und keine Person ist, wir sind alle auch Mittel. Deswegen saß auch sehr schön der Kant, wir sollen eine Person nicht bloß zum Mittel machen. Ein bisschen sind wir auch füreinander Mittel. Ich bin ein bisschen Lehrmittel und die Leute, die das Essen kochen, sind Nährmittel oder so. Das kommt alles auch nochmal hinein. Aber wir sind eben nicht bloß Mittel. Das ist der entscheidende Punkt. Weil Person selber ein Ziel ist und nicht ein Mittel ist zu etwas anderem da. Und Person ist Selbstzweck, so drückt das dann Kant aus. Er ist das Ende, Ziel der Wege Gottes. Und das drückt das Wort Du aus. Ich bin ja nicht zuerst ein Ich, sondern ich bin zuerst mal ein Du, nämlich Gottes Du. Und zu wem Gott Du sagt, der ist eben ein Ich. Und nicht bloß ein Gefäß für irgendwas anderes, sondern er selber ist gemeint, für ihn selbst ist Jesus Christus gestorben und hat gelebt und ist auferstanden, für jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns. Das ist das, was dieses Christentum behauptet. Kein Wunder, dass sich da die Leute darüber aufregen. Dass also jeder von uns wirklich Ziel ist, also keiner ist Mittel. Deswegen, Sie wissen ja, wie ich immer dieses Dreieck da male, nicht? Ich und du als zwei Menschen und dann Gott und dann kann man sagen, ist jeder Ziel. Also ich und Gott gehen auf das Du zu. Du und Gott gehen auf das Ich zu. Und ich und du gehen auf Gott zu. Also jeder ist Ziel. Keiner ist bloß Mittel oder Durchgangsstation oder Gefäß oder wie man das ausdrücken will, sondern jeder ist zugleich Ziel in dieser Gemeinsamkeit. Und die Theologen gehen sogar also in erster Linie von diesem aus. Also dass sie sagen, der Papst sagt, ich kümmere mich mit Gott und Christus um die Menschen. Und deswegen hat also Johannes Paul II. Als erstes sowas geschrieben, Redemptor Hominis, sagt, er geht mit Gott auf die Menschen zu. Während ich als Philosoph dann immer gesagt habe, nee, also ich bin ja kein Papst und kein Theologe, ich gehe aus mit dem anderen Menschen auf Gott zu, als Philosoph in erster Linie. Das ist mehr so mein Lebensthema, obwohl natürlich diese Dreiheit für alle gilt. Aber es kommt darauf an, was ist die Hauptmelodie oder so ähnlich, die wechselt eben. Und da gehen die Theologen, also die Seelsorger, gehen mit Gott auf die Menschen zu. Und die Menschen gehen miteinander auf Gott zu. So, die normalen Menschen, also wir, so, gehen miteinander auf Gott zu, dass das dort hingehört. Aber natürlich auch jeder nochmal mit Gott und Christus auf die anderen Menschen zu. Aber das Hauptthema ist für die Seelsorger, dass die sagen, ich gehe mit Gott auf die Leute zu. Das ist einfach so diese Akzentuierung. Und deswegen sage ich, handelt es sich zwischen der ehelichen Spiritualität, die in erster Linie die beiden gehen auf Gott zu, und der zölibatären oder menschlichen Lebensform, die geht in erster Linie mit Gott auf die Menschen zu. Jeder hat eine offene Stelle, aber die liegt immer ein bisschen anders. Und das macht die beiden Stände oder die beiden Grundmelodien christlicher Existenz aus, das so auszudrücken. Wenn manche Leute sagen, nein, die einen haben damit zwei zu tun und die anderen haben es einfach nur mit Gott zu tun, das stimmt nicht. Sondern jeder hat Gottes und Nächstenliebe zu verwirklichen, aber eben in einer unterschiedlichen Akzentuierung. Und das müssen wir jetzt dann auch selber nochmal anbinden, und da wird es eben komplizierter auf dieses Verhältnis jetzt von Jesus Christus als die zweite Person der Gottheit, der zugleich Menschennatur annimmt. Nicht einen ganzen Menschen, nicht eine Person nochmal, sodass er zwei Personen wäre jetzt, sondern er ist ein Wer mit diesen beiden Was. Und Gott selber ist ein Was mit drei Wer oder drei Jemand. Und da wundere ich mich nicht, wenn die Leute sich darüber wundern. Nur sage ich zurück, wenn du meinst, es wäre simpler, von einem Wer in Gott zu reden, dann muss ich dich fragen, ob du begriffen hast, was Wer heißt. Denn Wer kann gar nicht eins alleine sein. Das hatte ich ja kurz ausgeführt. Person nicht allein sein kann. Also das ist nur scheinbar ist das komplizierter im Christentum als im Judentum und im Islam. Und da das Judentum ohnehin mehr denkt, haben sie dort in verschiedensten jetzt jüdischen Spiritualitäten, am deutlichsten in der Kabbala, ausdrücklich eben auch dann zum Beispiel die Sephirot, also der Sephira ist also Gottes Kraft, und da gibt es 3x3 Sephirot. Die werden da so als Baum oder als Sephirot-Mensch gemalt oder so, mit verschiedensten Dynamiken, die dort drin stecken, sodass dort gesehen wird, es gehört die Vielheit gehört mit hinein. Anders kann ich das nicht denken. Und wirkt dann auf uns etwas abstrus, was da geschieht zwischen den Personen, zwischen diesen Teilen, den Sephirot, den Kräften, die da in diesem Baum wirken. Und die Muslime haben dazu gar nichts zu sagen, weil die sagen, wir wissen auch nichts von Gott, sondern Gott sagt uns nur, was wir tun sollen. Wir wissen, dass er der Allerbarmer ist und sich um uns kümmert und dass es da 5 Gebote gibt, die wir zu halten haben, aber sonst wissen wir da nichts. Und es gab eben philosophisch, dogmatisch ausgeprägtere Richtungen, die dann mehr oder weniger ausgemerzt worden sind. Die haben sich verloren. Von denen haben wir damals viel gelernt. Die haben ja die Griechen, die griechische Weisheit uns vermittelt, einen großen Teil, die dort geschehen ist. Und das ist dann aber, weil das den anderen nicht gefiel, die sagten, na, hier wird zu viel geredet und spekuliert, das geht nicht, ist das eben dann im Islam so gut wie untergegangen. Und das ist die Situation heute, dass das dort fehlt, diese Fragen. Und dass immer wieder Leute, die mit denen versuchen zu reden, eben darüber jammern, dass man mit den Kollegen nicht reden kann, weil die sagen, da wissen wir nichts, da können wir nichts, geht nichts. Nicht so, dass da nichts möglich ist. Also es sieht aus, als wäre es einfacher. In Wirklichkeit hat man nur nicht genau hingeguckt. Denn nochmal, wie soll eine Person sein? Und dann sind wir wieder bei den Punkten, von denen hier Balthasar geredet hat, mit dem resignierenden Agnostizismus oder ein System oder wie immer, wo das probiert wird. Während die Christen zugeben, wir halten hier was fest, was wir selber auch nicht richtig ausdrücken können, aber wo wir meinen, es wäre noch schlimmer, es zu lassen. Weil es einfach nicht zu packen ist im Ganzen. Denn das sehen wir, das gilt ja schon auch zwischen Menschen, denke ich. Also ein Beispiel, was ich da wirklich wichtig finde, ist einfach schon, wie drücken sich zum Beispiel zwei Eheleute aus oder so miteinander, wo dann Moltke eben an seine Frau schreibt, ich bin du und du bist ich. Sein Abschiedsbrief vor der Hinrichtung. Ich würde das nicht sagen, also zu meiner Frau, ich bin du und du bist ich, sondern ich sage, ich bin dein und du bist mein. Aber beide Aussagen reichen für sich nicht, aber wenn man sie zusammennimmt, ohne dass wir sie richtig zusammen denken können, wir können sie eben nicht in ein System stecken, ein Hegelsches. Wenn ich beide Sätze zusammennehme in ihrer Unvereinbarkeit, nicht in ihrem Widerspruch, in ihrer Unvereinbarkeit, dann kann ich das Geheimnis von Mitsein ein bisschen meditieren und auch leben. Und was da schon kompliziert genug, also zwischen zwei Menschen schon gilt, ich bin du oder ich bin dein. Ne? Was Wunder, dass das erstmal im Verhältnis von Gott und Schöpfer, also von Schöpfer und Geschöpf da ist, und jetzt noch mal komplizierter, wenn auf einmal in der Gottheit die zweite Person der Menschennatur annimmt. Das ist ja dann noch mal schwieriger. Ich glaube, das sieht man sofort, dass das eben etwas ist, wo wir in Unvereinbarkeiten dann stehen. Wo man nur aufpassen muss, das andere, man kann nicht alles auch mit gleichem Gewicht verteilen, sondern wir bleiben mit unserer Vielstimmigkeit da und das ist sinnvoll. Und das gilt ja nun für alle durch. Das haben wir ja schon öfter angesprochen, dass zum Beispiel, wer ist Jesus Christus? Dass sie einfach einen Blick auf die Bibel, auf das Neue Testament, mindestens schon drei Christusse haben, die sie nicht einfach in einen verschmelzen können. Der Jesus der Synoptiker, der Jesus von Paulus und der Jesus von Johannes. Das sind drei unterschiedliche Theologien und Perspektiven, die man nicht einfach zusammenrühren kann, die sich aber auch nicht widersprechen, aber wo wir da stehen. Und so setzt sich das in der Christentumsgeschichte fort. Da ist der Christus der Benediktiner ein anderer als der Franziskaner und der Jesuiten. Und so, und die sind auch nicht auf einen Nenner zu bringen. Muss auch gar nicht sein. Sondern es sind einfach diese verschiedenen Perspektiven, die man, nochmal, man kann Gemeinsamkeiten suchen, man muss nicht bloß in einer Tradition stehen, man kann die anderen auch hineinnehmen, aber keiner wird das gesamte Tradition bei sich in gleichem Maß leben können. Paderana hat das oft gesagt, unter den Jesuiten gibt es alles, Benediktiner und Franziskaner und so rum, nicht? Und auch, die er öfter gebraucht hat. Also das gibt es schon, dass man da irgendwie Affinitäten hat zu dem einen oder anderen. Aber wirklich das jetzt in gleicher Weise vollziehen, geht eben nicht. Das schafft keiner, da drin zu leben, in dieser Lebensform so zu meditieren, diese Art von Exerzitien oder Chorgebet oder was dort da ist, das formt und prägt einen Menschen eben in einer bestimmten Weise. Unweigerlich. Und prägt eben auch die Theologie. Manchmal artet das dann in Kämpfe aus, wie das bei den Menschen halt ist. Und Intrigen und all so ein Kram, das kommt ja dauernd vor, wenn man in die Kirchengeschichte guckt und in die Ordensgeschichten hinein oder so. Klar, wo Menschen sind, dort menschelt es auch. Aber es gibt auch immer wieder Befruchtungen von einem Orden zum anderen und Bereicherungen und Allianzen und dergleichen. Und so auch in der Theologie. Ich glaube, dass man damit dann auch so leben kann, so in der Form. Also sagt, es handelt sich nicht um geheimnisvolle Sätze, die man hier möglichst hat, sondern es geht um einen Glauben hier drin, sagt er, und die Erfüllung vom Ganzen besteht in der Offenheit dieser inkarnierten Selbstgegenwart, dass das hineingehört. Also, und dann kann eben Rahner schreiben, dass die Unbegreiflichkeit die Seligkeit des Menschen ist. Die Unbegreiflichkeit Gottes sei die Seligkeit des Menschen. Also es muss nicht ein Stachel sein, sondern das gehört sich so. Und da gehört dann dieser berühmte Satz hin, si comprehendis, non est Deus. Wenn du es begreifst, ist es nicht Gott, was du da begriffen hast. Denn Gott ist nicht begreiflich. Und das gilt, wie ja vorhin schon gesagt, schon vom Menschen. Si comprehendis, non est homo. Würde ich auch sagen, dass es da schon nicht geht. Also das ist hier wirklich, er sagt dann, das ist die Seligkeit des Menschen. Und dann kann man ihn fragen, ob nicht darin auch noch diese Erkenntnissicht wirkt, die er dann bei Pius dem IX. Und auch im Ersten Vatikanum kritisiert, dass auf der einen Seite also schon auch geredet werden muss, unweigerlich, aber eben im Bewusstsein, dass es nicht zureicht. Diese Formel von Augustinus, wir reden hier, um nicht zu schweigen, sagt er einmal von dem Personenbegriff. Da hängt es damit zusammen, dass er schon nicht mehr wusste, weil sich das verloren hatte, dass Person eigentlich ein Bezugsbegriff ist. Sprachlich geht es ja auch nicht. Er hat gesagt, ich kann nicht sagen, der Vater ist die Person des Sohnes. So spricht er extra an. Ne? Ich kann sagen, ein Nachbar ist der Nachbar von einem Nachbar. Und der Freund ist ein Freund von einem Freund. Und der Bruder ist der Bruder von einem Bruder. Aber ich kann nicht sagen, der Vater ist die Person des Sohnes. Das geht nicht, sagt er. Während aber Person ja gerade ein Beziehungsbegriff ist. Und Vater ist eine Beziehung. Vater ist nur jemand, der eben einen Sohn oder eine Tochter hat. Uns kann er nicht Vater sagen. Da Das ist selber ein Beziehungsbegriff. Und dass Person da nicht mehr ein Beziehungsbegriff war, zu seiner Zeit schon, das hat er gesagt, das ist eigentlich nicht das richtige Wort, das wir dafür haben. Und hat es dann eben aber doch genommen, weil sie eben die Konzilien genommen haben. Wir müssen das halt so sagen. Wir müssen dazu sagen, dass das irgendwie nicht richtig geht, sondern wir denken dann doch Person, und so ist ja auch die klassische Personendefinition, als jemand, der in sich da steht und für sich da ist oder so. Natürlich stehe ich in mir, ich bin ja Ziel, habe ich gesagt, aber ich bin gerade Ziel und stehe in mir, damit ich mich hingeben kann. Nur wer ein Selbst ist, kann selbstlos sein. Das ist der Punkt. Und das drückt die Apokalypse so aus, dass die Ältesten da eine Krone kriegen und die Krone haben sie, um sie abzunehmen vor dem Lamm. Also nur ein Selbst kann selbstlos sein. Es hat keinen Sinn, bei einem Tier von Selbstlosigkeit zu reden. Auch wenn sich da die Muttertiere umbringen lassen für die Brut oder so etwas. Das passt da nicht, weil da nicht diese Freiheit und Verantwortlichkeit, nicht das Selbst drin steckt. Aber das Selbst bin ich, damit Selbsthingabe möglich sein kann. Das ist dann schon eben genau drin. Also der Anruf trifft mich zur Antwort. Und deswegen sagt dann der Hölderlin, wir sind ein Gespräch. Nicht, wo das in der Form dann zusammengehört. Also, und da verweist jetzt Balthasar besonders auf seinen Freund Henri de Lubac. Und der hat dieses schöne Bild vom Schwimmer, der mit jedem Zug einer neuen Welle begegnet. Also man schwimmt und bei jedem Zug kommt man an eine neue Welle. Ich zitiere, unaufhörlich stößt er die sich immer neu bildenden Vorstellungen zur Seite, wobei er wohl weiß, dass sie ihn tragen, dass aber bei ihnen zu verweilen sein Untergang wäre. Also ich gehe von Bild zu Bild, von Woge zu Woge. Ich kann nicht einfach stehen bleiben, aber ich, so geht das also immer weiter. Und ich meine, dass man diesem Bild vielleicht noch größeres Gewicht geben kann, indem wir es nämlich nicht bloß auf die einzelnen Wellen beziehen, sondern auf das Meer selber. Und deswegen habe ich ja was gegen dieses Bild, das haben wir auch schon öfter angesprochen, von dem Kind, das da also das Meer in die Grube schöpfen will, wo ich sage, was soll denn das? Wie soll es das Meer in die Grube kriegen? Das ist nicht die Weise. Dann kannst du ja gleich. Also, was ich aber machen kann, ist, ich kann ins Meer schwimmen gehen. Und wer nicht schwimmen kann, kann es auf Holz machen. Ob das nun die Krippe oder das Kreuz ist. Und beide denken ja, werden seit Kirchenväterzeiten schon zusammengedacht. Holz ist Holz. Also, dass ich hier auf dem Holz dann im Wasser sein kann, weil ich alleine da gar nicht schwimmen könnte, das ist ja kein Problem, aber dann mache ich jedenfalls die Erfahrung, die hier da ist. Das heißt, dieser Ausdruck, der in der Reformationszeit bekannt wurde, ist der Mensch finitum capax infiniti. Das heißt also auf Deutsch, ist der Mensch fassungsfähig als Endliches, finitum, für das Unendliche. Und da kann man jetzt ein Paradox draus machen und sich dafür sagen, man kann aber umgekehrt sagen, es geht nicht darum, dass ich ihn fasse, sondern dass ich mich erfassen lasse von ihm. Das wäre meine Antwort, also in der Richtung würde ich denken, so wie ich nicht begreife, sondern mich ergreifen lasse. So soll ich nicht ich erfassen, umfassen, Gott umfassen, wie soll ich das machen, sondern dass ich mich von ihm erfassen lasse. Ja.
Also das sind wahrscheinlich zweierlei Kategorien, zweierlei Topologien, dieses Finitum, die eine Topologie und Infinitum bezüglich einer anderen Topologie desselben.
Eben, und die nehmen die aber eben zusammen und da gibt es ja jetzt genug Leute von der Antike an, die sagen, weil wir endlich sind, können wir über das Unendliche gar nichts sagen. Dann heißt es also, Sterbliche denkt Sterbliches, liest man also dann bei den griechischen Philosophen. Oder so selbst. Und dagegen redet ja der Aristoteles an. Hatte ich ja schon gemacht mit dem, das Wenige, was wir da sehen mit unseren Eulenaugen, nicht? Was da ist, dass das doch mehr ist. Also da wird gesagt, Sterbliche denkt nur Sterbliches. Nein, wir können unsterbliches Denken. Jetzt gibt es die Leute, die sagen, ja, wenn wir unsterbliches Denken, dann sind wir selber unsterblich. Das heißt, wenn wir göttliches Denken, sind wir schon Gott. Langsam, nein, eben nicht. Sondern es ist gerade festzuhalten, dass wir in Gott sind und von Gott und auf Gott zu, aber dass keiner von uns Gott ist. Genau das muss man festhalten, dass man das unterscheidet. Also, dass ich mich auf Gott beziehe und natürlich das nur kann in einer inneren Verwandtschaft und von ihm dazu herausgerufen, aber ich werde dadurch nicht selber Gott. Ich werde vergöttlicht. Die Ostkirche sagt das ja gerne so. Die Ostkirche stellt ja auch Weihnachten so dar, dass sie sagt, Gott wird Mensch, damit der Mensch Gott wird. Und das ist eine Formel, die wir in der Westkirche nicht so sagen. Eben nicht. Aber das ist wie die Sache, dass der Molte an seine Frau schreibt, ich bin du und du bist ich, was ich eben auch nicht übernehmen würde, sondern eben lieber das mit dein formuliere. Aber dafür fehlt aber bei mir ein Moment, das bei ihm da ist, mit dem Eins geworden sein oder so. So dass man sagen kann, jeder drückt einen wichtigen Punkt aus, aber keiner das Ganze nach allen Richtungen. Das ist also genau die Frau und das gilt eben, wie gesagt, auch, meine ich, im Gottesverhältnis. Also, dass wir auf das Meer selbst das beziehen. Man muss also diese Mehrfähigkeit, muss ich denn die Mehrfähigkeit als Fassungskraft denken? Werde ich denn dadurch mehr fähig, dass ich das Meer in eine Grube schöpfe? Oder werde ich dadurch mehr fähig, dass ich mich ihm anvertrauen kann? Und weiß, wie ich da durchfahren kann und so. Deswegen gefällt mir das mit dem Capax Infinity nicht so. Weil das sprengt mich, nicht? Wäre man gottesfähig, nur als Capax Dei, statt die Wasser auszuschöpfen, hätte man schlicht in ihnen zu schwimmen. Statt Gottes Licht als unaustrinkbar zu denken, gibt man sich besser hinein. Das habe ich ja Pieper entgegengehalten. Also warum reden Sie von unaustrinkbarem Licht? Wer redet von unaustrinkbarer Dusche? Weil da niemand es austrinken will. Ich stehe unter seinen Güssen. Und das steht im 36. Psalm oder im 34. Dass wir unter seinen Güssen, in deinem Licht sehen wir das Licht und wir stehen unter seinen Güssen. Das ist das, was dorthin gehört. Aber das will ich doch nicht austrinken. Die Frage ist, was man da sagt. Nicht? Ich sage ja auch normalerweise nicht von einem Ring, er sei ungenießbar, weil ich den gar nicht essen will. Nicht? Und drum, warum unaustrinkbar? Also man gibt sich besser hinein. Ja, der 36. Psalm ist es, Vers 9 folgende. Die Güsse seines Lichtes, die mögen dann auch stillen, warum soll es einem nicht auch was in den Mund fließen? Aber das ist es nicht. Eigentlich überströmen sie und hüllen ein. Dass das eigentlich das Bild ist. Also wir sind inständig in seinem Licht, in seinem Feuer, in seiner Wärme, in seiner Sorge, die uns von allen Seiten umgibt. So wie das der Psalm dann sagt, vor und hinter mir, über mir und unter mir bist du und ganz um mich herum. Und so wie das jetzt hier mit dem Erkennen gilt, meine ich, müsste man das auch beim Thema Sprache anfangen. Natürlich reicht die Sprache nicht zu, um die Seligkeit des Gefundenseins und die Herrlichkeit, also des Finders, nämlich Gottes, auszudrücken. Und daher bei Paulus, das da verweist extra Balthasar, diese Fülle der Wortbildung mit Hyper oder Super. Übernatürlich, überwesentlich, über. Das taucht ja überall dort auf. Das ist nochmal dieses Wort, worüber hinaus ist. Und das steht ja sogar im Originaltext des Vaterunters im Griechischen, dieses Hyperousios nochmal. Nicht? Ich weiß, was das heißt. Wir haben das übersetzt mit täglich. Ob das richtig ist, ist die Frage. Andere übersetzen das wörtlich mit überwesentlich. Und sagen, es geht eigentlich um die Eucharistie dabei. Ton Arton, ton Hyperousion, dosemin, hämeron, heißt es im Vaterunser. Und wir sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Man könnte auch sagen, unser überwesentliches Brot gib uns heute. Und dann ist was anderes gemeint. Die Liebe ist dann gemeint. Und sein Leben. Also wenn ich deswegen das so stark auf dieses Hyper nehme, dann ist klar, dass man eigentlich nur redet, um das Schweigen zu konturieren. Aber ich behaupte, dass dieses Schweigen ein anderes ist, als wenn ich so gewissermaßen mit einem Pfeil in den Himmel schieße und der bleibt irgendwann stehen und fällt wieder runter. Ja.
Dieses täglich Tag ist vielleicht auch vom Licht her. Gott nannte das Licht Tag.
Ja.
Das ist Lichtbrot.
Ja, ja. So könnte man es, ja, das ist auch eine Möglichkeit, das so auszudrücken, ja.
Ja.
Wie bitte?
Im
Lateinischen, die haben das eben, die lateinische Übersetzung heißt eben Quotidianum, die hat sich festgelegt dafür. Dieses Wort Hyperousion ist ein reines Hapax Legomenon, wie die Fachleute sagen, also das gibt es halt nur einmal, das Wort. Und deswegen kann das sich jeder denken dazu, was er will. Das taucht sonst nirgendwo im Text auf. Das ist also auch nochmal das Besondere dabei. Und diese einfache Form hat sich dann eben jetzt der Hieronymus da im Gehäuse ausgesucht und sagt eben quotidiano. Und so haben wir es dann auch ersetzt mit täglich, nicht? Aber ostkirchliche Theologen übersetzen es eben auch anders und sagen, es ist das Übernatürliche. Ein Brot und beziehen das mehr auf die Eucharistie und auf das Leben und das Licht überhaupt. So wie Sie es sagen, nicht? Das Licht heißt Tag, das ist ein schöner Gedanke, das so zu fassen und zu sagen, dann ist es eben tatsächlich das Licht. Also, dass man das da so hineinnimmt und von dort her stellt dann auch in dieser Form des Schweigens, das hier hineingehört, aber eben ein beredtes Schweigen, weil es nicht bloß das Rückfallen der Pfeile ist. Deswegen spricht dann Balthasar davon, dass Gott nicht einfach der unworthaft eine ist, sondern dass auch nicht das aus dem Schweigen hervorgegangene Wort ist nicht Abfall und Verrat. Es gibt ja diesen Text, der zu Weihnachten kommt, der ja vor, dass da gesagt wird, in der Stille kommt also jetzt das Wort Gottes. Aber das stimmt ja natürlich nicht, denn das Schöpfungswort ist ja schon gesprochen und er spricht ja, in jedem Baumblatt ist ein Wort. Nicht? Also es ist nicht so, als hätte... Ich habe das so formuliert, es wird in Weihnachten nicht das Schweigen Wort, sondern das Wort wird Fleisch. Und das ist was anderes. Also es wird nicht das Schweigen Wort, sondern das Wort wird Fleisch. Logos sags ekeneto. Nicht das genau, das Wort wird Fleisch und nicht das Schweigen Wort. Und deswegen ist das zwar also schön abgekürzt dann von diesem Kirchenvater, aber das ist es eigentlich nicht. Bitte?
Wort war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das sind wir wieder bei diesem Kirchenvater.
So ist es. Sind wir genau wieder dort, ja. Ja. So ist es. So ist es, sagt man sonst nicht mehr, aber es kommt in den Weihnachtsliturgien kommen natürlich noch zum Teil dann auch vor allen Dingen im Brevier oder so auch diese Sätze dieser Kirchenväter noch vor. Das ist richtig, in der Liturgie, wie wir sie normalerweise mitkriegen, taucht es gar nicht auf, weil es ja nicht im Evangelium steht, nicht im Neuen Testament, da haben Sie ganz recht. Nicht? Aber es ist eben so eine der Formen, wie sich die Menschen versuchen, das auszudrücken. Und es ist ja auch nicht schlechterdings falsch oder so. Ich finde es halt nur nicht so glücklich, sondern bringe das auf diesen Nenner, eben wie ich es versucht habe zu tun, dass das also hier hingehört. Und dann Balthasar weist dann darauf hin, dass auch das erschienene Wort ja geschwiegen hat. Drei Lebensjahrzehnte hat er geschwiegen, er angefangen hat zu reden. Und dann die Frage ist, wie lange? Streiten sich ja die Exegeten zwischen einem und drei Jahren, die das sogenannte öffentliche Leben gedauert hat. Das wissen wir nicht. Und dann gibt es ja noch die Punkte, wo er selber schweigt, vor allen Dingen zwei. Das eine, er schweigt bei der Ehebrecherin, bei der Diskussion um die Ehebrecherin, wo er nichts sagt und schreibt nun in den Sand. Nicht? Und dann, als sie nun endlich doch was hören wollen, dann sagt er dann eben, wer hier ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann gibt es dann den Theologenwitz, dass dann Maria sagt, nee, ich schmeiße erst recht nicht. Nicht? Also das kann man aber gucken. Nicht? Also, aber, pardon, pardon, ich wollte es nur einmal.
Aber auch beim Verhör mit Pilatus.
Und das ist der dritte Punkt, genau, Sie nennen es, dass er vor Pilatus sagt, er, beim Hohen Rat hört er auf und sagt nicht mehr. Er hat vorher sein Bekenntnis abgelegt, woraufhin ja der hohe Priester dann auch seine Gewänder zerreißt und sagt, er hat Gott gelästert, nicht? Aber dann schweigt er. Und bei Pilatus Antwort gibt er eine erste Antwort, aber dann schweigt er auch. Und darüber, das hatte ich, glaube ich, schon angesprochen beim letzten Mal, dass es ja sowohl bei Thomas wie bei Augustinus dieses Wort, dass er sagt, was ist Wahrheit, dass das nicht, wie die meisten es auslegen, sagt, naja, was wird schon Wahrheit sein, das gibt es nicht, so wie der Nietzsche das dann auch übernimmt oder so, sondern diese beiden Theologen sagen beide, nein, der hat tatsächlich gefragt, was ist die Wahrheit, und Gott hat ihm geantwortet, denn da ist ihm eingefallen, er könnte ja, es gibt ja die Idee, dass er einen Gefangenen freigeben kann. Gott habe also seine Bitte erhört. Kann man also sowohl bei Thomas lesen wie bei Augustinus. Also diese übliche Form, dass er sagt, was heißt schon Wahrheit, ne? Sondern dass die das ganz wörtlich gelesen haben und gesagt, wo ist die Wahrheit? Was ist jetzt die Wahrheit? Das habe er gefragt und Gott hat auf solche Fragen antwortet Gott. Gott hat ihm gleich eine Antwort gegeben, nämlich er kann mal versuchen zu sagen, ihr gebt doch, ich gebe ja immer Ostern einen frei, wie wäre das, wenn wir den Jesus dafür nehmen? Dass das dann nicht klappt, ist eine andere Sache, aber es ist eine Antwort auf seine Frage, sagen diese beiden Theologen. Wollte ich nur einfach berichten, muss es ja nicht übernehmen. Sie sind ja nicht unfehlbar, sondern wollte nur sagen, dass man sowas auch lesen kann. Nicht bloß dieser berühmte Satz von Nietzsche, dass er sagt, ein Wort der Weltmacht würdig, dass sie hier sagt, was ist dann schon für ein Kram, ne? Oder so. Muss man nicht so lesen. Und ich finde es schön, das auch mal anders zu lesen und das so noch mal so zu bedenken und mitzunehmen. Dass wir wirklich auf der Suche nach der Wahrheit sind, auch wir, obwohl sie uns also einerseits ja gezeigt und gesagt worden ist, also den Christen unter uns. Also dieses Schweigen und darum ist auch ihm gegenüber, sagt er dann, das Schweigen nicht das letzte Wort. Dass man das also hier hineinnimmt, ne? Das wäre genau das, worum es dann zu gehen hätte. Also das Geheimnis in seinem eigentlichen Sinn eben ja sagt, gesammelt daheim sein. Warum soll ich, was mich umfängt, als unbegreiflich denken? Es ist natürlich unbegreiflich, wie das Meer unausschöpflich ist. Freiheit ist nicht zu berechnen. Schönheit ist unmessbar. Goldener Schnitt hin, goldener Schnitt her. Das ist doch nochmal nicht. Oder so. Und das muss doch nicht sein. Was aber hätte man davon von der Schönheit gesagt, dass ich sage, sie ist unmessbar? Als höbe sich das Messbare an ihr wie von einem irrationalen Hintergrund ab. Das ist überhaupt nicht gemeint, dass ich sagen kann, irgendwas kann ich messen, aber das andere ist irrational. Was soll denn das? Nicht? Sondern es ist das Wesen der Wahrheit, dass sich in ihr dieses strahlende Geheimnis durch sich selbst offenbart. Das ist die Formel, die er auf der Seite 253 in diesem Buch dann da über Theologik 1 schreibt. Also das strahlende Geheimnis offenbart sich durch sich selbst. So wie es ein bisschen so der Goethe auch nochmal sagt, wenn da sein Wanderer da mit dem Maler über den Gardasee fährt, glaube ich, ist es. Und sie sprechen davon, von dem heilig offenbaren Geheimnis der Natur. Heilig, offenbar, Geheimnis. Heilig heißt Gott vorbehalten. Ne? Das ist gemeint. Heilig, offenbar, Geheimnis. Also es ist nicht versteckt, es ist offenbar, aber es bleibt ein Geheimnis. Dass wir es also nicht begreifen, sondern dass es uns umgreift. Das heißt, wir haben also nicht hier einen unfasslichen Kern, der nach außen strahlt, sondern wir haben ein Umfassen, das nach innen strahlt. Und in dessen Licht stehen wir, ob wir es nun wissen oder nicht. Ja, vielen Dank für heute. Und dann ist also nächste Mal dann die letzte Schluss dann des Semesters mit nächsten Freitag. Nochmal wieder, nicht? Wie? Kommende Freitag, also nicht in 14 Tagen, denn da ist dann schon hier im Haus schon Schluss der Vorlesungszeit, da ist dann schon die Prüfungszeit. Weil die hier im Haus immer schon während der Prüfung, während der Vorlesung anfängt, während bei uns in Offenbach machen wir die Prüfungen erst in unserer Ferienzeit. Aber hier, die legen das immer in die Vorlesungszeit rein. Aber erstmal so und morgen ja wieder für den, der kommt, geht es ja wieder um. Hat es jetzt funktioniert?
Danke, ja. Das ist in den Bereich. Ja, da gibt es was für Lautstärke.
Das war zum Beispiel eingestellt.